Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance? Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Die unbekannte Achillesferse, technische Execution von Corporate Finance Transaktionen. Ja, darüber wollen wir heute sprechen und dafür habe ich eine Gesprächspartnerin eingeladen, die sich damit nun wirklich bestens auskennt. Katja Schremmer hat zunächst 6 Jahre lang das Beratungshandwerk bei Accenture gelernt. Darauf folgten stolze 16 Jahre bei Morgan Stanley, wo sie genau für diese Tätigkeit, nämlich die technische Execution von Corporate Finance Transaktionen, zuständig war. Seit gut 2 Jahren ist sie nun bei der BNP Paribas. Schön, dass du mit dabei bist, Katja.
Vielen Dank, Bastian. Ich freue mich, hier zu sein.
Das geht mir auch so. Lass uns mal zum Anfang deinen Titel klären. Du trägst einen relativ langen, sehr schönen Head of Corporate Equity and Debt Solutions Germany. Es klingt, als hättest du eine ziemlich breite Verantwortung. Dabei bist du an und für sich eine absolute Spezialistin, oder?
Das ist eine gute Frage, die mir öfter gestellt wird. Ich verantworte bei der BNP Paribas einen Geschäftsbereich, den man wohl am besten als Corporate Finance Execution beschreiben kann. Das heißt, wir decken dabei den deutschen Markt ab, unabhängig von Branche oder Transaktionsgröße in verschiedenen Produktbereichen. Insofern hast du recht, wenn du von breiter Zuständigkeit sprichst. Allerdings muss ich, um meine Tätigkeit auszuführen, eben auch absoluter Spezialist sein. Insofern trifft beides zu.
Okay, sprechen wir gleich ausführlicher drüber. Ich hatte gesagt, 16 Jahre Morgan Stanley, jetzt BNP Paribas. Was hat dich bewegt zu wechseln?
Nach so langer Zeit bei Morgan Stanley war der Wechsel für mich eher eine strategische Überlegung oder Entscheidung. Natürlich ist Morgan Stanley eine Top-Adresse und ich bin dankbar für alles, was ich dort lernen durfte. Aber ausschlaggebend für den Wechsel war unter anderem für mich, zum Marktführer im Bereich Security Services zu wechseln in einen Kernbereich der Bank, wo ich die Möglichkeit bekam, einen kompletten Geschäftsbereich inklusive P&L zu verantworten und habe damit auch die Möglichkeit bekommen, mich unternehmerischer stärker einzubringen. Und darüber hinaus war auch das starke Team, das ich dort vorgefunden habe, ein entscheidender Faktor. Ich habe wirklich erfahrene Kollegen mit langjähriger Erfahrung, die noch unterstützt werden durch ein äußerst gutes Umfeld, sowohl lokal als auch in der Zentrale in Paris. Die enge Zusammenarbeit mit dem M&A und ECM-Team hat mir den Einstieg nicht nur erleichtert, sondern zeigt auch, wie Synergien heute in der Corporate Finance Welt funktionieren können. Und wenn ich noch einen privaten Aspekt hinzufügen darf, ich habe auch einen 10 Jahre alten Sohn und in dieser Hinsicht bietet die BNP Paribas einfach ein viel flexibleres Umfeld, in dem ich sowohl eine spannende Aufgabe mit einem Familienleben kombinieren kann.
Okay, na, das sind ja sehr vernünftige Argumente. Dann lass mich nochmal die Frage anschließen. 2 Jahre BNP Paribas, 16 Jahre Morgan Stanley heißt 18 Jahre technische Execution. Warum das?
Mir macht diese Aufgabe einfach unheimlich viel Spaß. Zum einen sind wir immer beschäftigt mit spannenden Transaktionen, umgeben von schlauen Leuten und wir lernen nie aus. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, für den man auch bereit sein muss. Man lernt wirklich in jeder Transaktion etwas Neues dazu.
Okay, das ist interessant, weil ich glaube, wenn man da von außen drauf guckt, würde man ja denken, das ist eher etwas, wo nach ein paar Jahren Routine entsteht und wo die eigentliche Mehrwertleistung darin besteht, dass man keine Fehler macht. Du sagst, es kommt immer was Neues. Mhm. Vielleicht führst du uns mal ein bisschen in die Welt der technischen Execution ein. Was verbirgt sich denn genau dahinter? Viele, die Corporate Finance Transaktionen machen, sind vorne unterwegs. Mhm. Ist auch so die shiny side of the matter, würde ich sagen. Und das, was da hinten passiert in der Abwicklung, darauf wird wenig geschaut. Wollen wir heute gerne mal machen. Gib uns da mal einen Einblick.
Also die technische Abwicklung ist zunächst einmal ein zwingend erforderlicher Bestandteil der Transaktion. Ohne uns kann keine Transaktion abgewickelt werden. Als Teil des Deal-Teams begleiten wir auch alle Phasen einer Transaktion, beginnend von der Strukturierung über Entwicklung von Transaktionsdesigns unter Berücksichtigung von der technischen Machbarkeit und Marktstandards. Wir wirken dabei mit an Dokumenten wie Prospekten oder Angebotsunterlagen, wobei unser Engagement mit fortschreitender Dauer der Transaktion deutlich intensiver wird. Und besonders gegen Ende der Transaktion fungieren wir als kritische Schnittstelle, an der alle operativen Fäden zusammenfließen. Und wir stellen die Verbindung darüber hinaus noch zur Börseninfrastruktur wie Clearstream oder anderen Marktteilnehmern her. Kurz gesagt, wir sind der technische Enabler, der sicherstellt, dass komplexe Transaktionen nicht nur strategisch, sondern auch operativ reibungslos umgesetzt werden.
Okay, also Börse hast du als Stichwort jetzt schon genannt. Dann sag uns mal, was sind das denn für Transaktionen? Wir reden hier über Börsengänge, über Aktienpaketverkäufe, über Anleihen oder was ist deine Welt?
Unser Portfolio umfasst das gesamte Spektrum der Kapitalmarkttransaktionen im deutschen Markt, immer dann, immer dort, wo es einen Bezug zur Börse hat. Also Public M&A, ECM und DCM. Bei letzterem fokussieren wir uns auf Convertible Bonds, Standalone Issuances und auch Securitization. Aber unser Hauptfokus liegt wirklich im Bereich der öffentlichen Übernahmen.
Okay, gut, das ist ein sensibler Bereich. Dann sagen wir mal, was in dem Teil, den ihr abdeckt, in der technischen Execution denn schiefgehen kann.
Auch bei professioneller Begleitung kann immer Fehler passieren, können Risiken auftreten und oft liegt dabei der Teufel im Detail. Ein gutes Beispiel dafür ist die Abwicklung von Parallelerwerben in Zusammenhang mit öffentlichen Übernahmeangeboten. Schnell können dort unbeabsichtigt Fehler geschehen. Zum Beispiel kann der Grundsatz der Gleichbehandlung aller Aktionäre verletzt werden, was dann nicht nur einen Impact auf die Parallelerwerber hat, sondern auch auf das eigentliche öffentliche Übernahmeangebot. Und solche Stolpersteine sind besonders kritisch, da sie nicht nur reputative, sondern auch finanzielle Konsequenzen haben können. Und da kommt unsere langjährige Erfahrung eben wieder ins Spiel. Wir können gewisse Risiken antizipieren und darauf hinarbeiten, sie zu vermindern.
Kennst du denn Fälle, wo wirklich mal was schiefgegangen ist? Muss jetzt nicht in deinem Verantwortungsbereich gewesen sein, aber irgendwas, was public geworden ist, wo wirklich in der technischen Execution der Fehler begangen wurde, der am Ende auch spürbar wurde?
Konkrete Beispiele mit Marktvisibilität habe ich nicht. Denn ein positiver Aspekt unseres Geschäfts ist die gemeinsame Zielausrichtung aller Beteiligten. Das heißt, bei Problemen oder Herausforderungen steht die Problemlösung im Vordergrund und nicht die Schuldzuweisung. Und letztendlich hilft diese Kultur der kollektiven Verantwortung auch, die Transaktionen erfolgreich abzuwickeln. Aber generell können natürlich sich Fehler einschleichen, die dann Auswirkungen auf Struktur und oder Zeitplan einer Transaktion haben können, mit natürlich der Marktvisibilität. Und solche Punkte müssen eben unbedingt vermieden werden, um auch nicht das Vertrauen der Investoren zu beeinflussen.
Ihr hängt ja mit dem, was ihr tut, an der Börse und damit auch an der Aktivität an der Börse, also am IPO-Markt, am Übernahmemarkt, also letzten Endes auch am M&A-Markt. Da ist jetzt in beiden Fällen, zumindest wenn wir uns die größeren Segmente angucken, eigentlich eine ziemliche Flaute gewesen in den vergangenen Jahren. Trotzdem seid ihr als Team enorm gewachsen. Wie kann man sich das erklären?
Als ich 2023 zur BNP kam, bestand mein Team aus 6 Personen und inzwischen sind wir doppelt so stark. Entscheidend dabei war, dass wir zunächst mit dem bestehenden Team einfach das Volumen komplett steigern konnten. Und dies gelang uns auf 2 Weisen. Zum einen konnte ich meine langjährige Vernetzung im Markt und die Beziehungen zu den Anwaltskanzleien nutzen, mehr Mandate für uns zu gewinnen. Aber auch die Erfahrung meines Teams kombiniert mit gezieltem Marketing, half uns extrem. Wir konnten nicht nur die Anzahl der Deals steigern, sondern auch die Sichtbarkeit unserer Execution-Leistung steigern. Und unsere Erfolge führten dann relativ schnell zu einer klaren Entscheidung meines Unternehmens, den Ausbau meines Teams voranzutreiben, um auch für die Zukunft, wenn die Märkte wieder anziehen, gut gewappnet zu sein.
Okay. Jetzt seid ihr nicht allein im Markt. Du kommst von Morgan Stanley. Die haben sich vermutlich mit deinem Weggang jetzt nicht aus dem ganzen Markt zurückgezogen. Wen gibt es darüber hinaus noch?
Vielleicht musste man dazu erst mal sagen, dass unser Segment durch zwei zentrale Faktoren geprägt ist. Zum einen hohe Eintrittsbarrieren und zum anderen eine zunehmende Marktkonzentration. Was meine ich mit hohen Eintrittsbarrieren? Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter dauert unheimlich lang. Wir sprechen hier von 3 bis 5 Jahren. Das ist eine Investition, die häufig Arbeitgeber, aber auch Arbeitnehmer nicht mehr bereit sind zu tätigen. Und diese lange Lernkurve führt zu einem natürlichen Selektionsprozess. Nur wenige Player im Markt verfügen noch über das nötige Know-how und die kritische Masse, um nachhaltig erfolgreich zu sein. Hinsichtlich der Marktstruktur beobachten wir eine klare Konsolidierung. Immer mehr Wettbewerber ziehen sich aus diesem Spezialsegment zurück, eben auch bedingt, weil sie nicht mehr das Personal vorhalten können, was zu einer fast oligopolistischen Struktur führt. Unsere Hauptwettbewerber im regulierten Markt sind die Deutsche Bank und die UniCredit, im Mid-Market-Bereich eher die Commerzbank.
Okay. Ihr seid, wenn ich es richtig verstehe, nicht im Investmentbanking aufgehängt, wo eigentlich die Kundenkontakte typischerweise liegen. Ist das nicht ein Nachteil?
Nein, ganz im Gegenteil. Es ist sogar ein klarer Wettbewerbsvorteil für uns. Dieser Aufsatz in einem separaten Geschäftsbereich unterstreicht glaubhaft unsere Eigenständigkeit. Diese klare Trennung mit Chinese Walls in alle Richtungen schafft Vertrauen bei allen Stakeholdern, uns einzubinden, selbst dann, wenn M&A oder ECM-Beraterrollen schon besetzt sind und nicht durch unser Haus. Insofern bietet es Flexibilität für unsere Kunden, das Deal-Team nach ihren Wünschen zusammenzusetzen. Und mein Kollege hat hierfür den Begriff Bring Your Own Advisor geprägt. Also gibt einen Einbezug von uns, dem Kunden, einfach die Möglichkeit, M&A und ECM-Berater frei zu wählen. Und es muss dabei nicht mehr darauf geachtet werden, ob einer der handelnden Parteien noch über technische Execution Skills verfügt.
Heißt das umgekehrt, wenn die BNP Paribas mandatiert ist, dann kommt ihr nicht zum Zuge mit der technischen Execution?
Nein. Wir sind, wie gesagt, modular aufgebaut und arbeiten sehr gerne mit unseren Kollegen aus den M&A-Teams oder ECM-Teams zusammen. Wir bieten teilweise auch Paketlösungen an, sofern der Kunde das wünscht. Hat natürlich Vorteile operativer Art. Ich muss nur einmal einen KYC-Prozess durchlaufen und nicht mehrfach. Aber wie gesagt, wir können, müssen nicht zusammenarbeiten.
Paketlösung ist ein gutes Stichwort. Du hast mir mal gesagt, das ist aus deiner Sicht sinnvoll, wenn man nicht zu arbeitsteilig unterwegs ist in dieser Aufgabe. Warum ist das so?
Die Transaktionsteams bestehen immer aus relativ kleinen Gruppen und man muss einfach den gesamten Prozess von vorne bis hinten verstehen, um auch mögliche Implikationen bewerten zu können. Wir können dadurch besser potenzielle Stolpersteine frühzeitig erkennen und präventive Lösungen anbieten. Wir sind so aufgesetzt, dass immer 2 Personen aus unserem Team eine Transaktion betreuen. Einmal ein erfahrener Experte, der die operative Ausführung übernimmt. Und ich bin dann auch immer involviert von der strategischen Seite. Dadurch haben wir theoretisch ein 4-Augen-Prinzip, das sicherstellt, dass keine kritischen Aspekte übersehen werden.
Okay, was muss man denn für ein Typ sein, um bei euch erfolgreich zu arbeiten?
Das ist eine gute Frage. Entscheidend für mich sind 3 Kernkompetenzen, die über einen langjährigen Erfolg entscheiden. Erstmal ist es die Lernbereitschaft. Wer in Corporate Finance langfristig erfolgreich sein will, muss eine echte Leidenschaft für kontinuierliches Lernen mitbringen. Die Märkte, Regularien, Technologien verändern sich und entwickeln sich ständig weiter. Wer hier nicht am Ball bleibt, verliert schnell den Anschluss. Der 2. Punkt, der extrem wichtig ist, ist Detailorientierung. In unserem Geschäft entscheiden oft Kleinigkeiten über Erfolg oder Scheitern. Dieses präzise Auge fürs Detail, sei es in Vertragsklauseln, Transaktionsdokumenten oder auch Marktkommunikationen, ist kein nice to have, sondern ein absolutes must have. Und als dritter Faktor ist etwas, was ich vielleicht als analytische Neugier beschreiben würde. Die besten Professionals in unserem Feld zeigen sich durch eine natürliche Neugier aus, das Bedürfnis, Zusammenhänge zu verstehen, Muster zu erkennen und Lösungen zu entwickeln. Und ich mochte deine Frage eigentlich ganz gerne, ob man dafür ein Nerd sein muss oder nicht. Ich weiß nicht, ob man es als Nerd bezeichnen kann oder nicht. Das ist wahrscheinlich auch zweitrangig. Viel wichtiger ist, dass man diese Eigenschaften nicht als Last empfindet, sondern als spannende Aufgabe sieht. Denn genau das macht den Reiz unserer Arbeit aus.
Ich hätte dich, glaube ich, mal gefragt, ob man ein Nerd sein muss, um lange in dem Bereich zu bleiben.
Ja.
Und würde das gerne auch so nochmal stellen.
Ich glaube nicht, dass man ein Nerd sein muss. Man muss einfach, wie ich gerade ausgeführt habe, bereit sein zu lernen, detailorientiert arbeiten und auch Spaß an Analyse haben.
Was du jetzt nicht genannt hast, ist die Fähigkeit, am Kunden zu arbeiten und vielleicht sogar Kunden zu akquirieren. Ist das nicht Teil eurer Aufgabe? Oder liegt das bei dir und es muss in deinem Team nicht verankert sein?
Ja, also mein Team konzentriert sich schon wirklich auf die technische Abwicklung. Die Kundenakquise liegt eher bei mir. Ich habe seit einem Jahr jetzt auch einen ganz tollen Deputy, der mich unterstützt, der das natürlich zukünftig auch übernehmen wird. Aber momentan bin ich schon hauptsächlich für Akquise zuständig.
Die Arbeit, die ihr macht, ich verstehe sie jetzt ein bisschen besser als vorher, aber sie hat ja klare Prozessschritte und sich auch immer wiederholende, ja in immer neuem Umfeld, weil sich Regularien ändern. Aber das Wesentliche, was da nicht passieren darf, sind Fehler im Detail. Also es braucht eine Prozesskontrolle. Das wäre eigentlich aus meiner Sicht ein typischer Anwendungsfall für eine KI, die zumindest unterstützend wirkt. Ist das eine reale Gefahr, dass eure Dienstleistung durch KI verdrängt wird?
Das glaube ich nicht. Ganz im Gegenteil. Ich sehe momentan KI nicht als Ersatz, sondern eher als Enabler. Der interpersonelle Austausch, das Verständnis für Nuancen, die Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen und komplexe Deals zu betreuen, ist und bleibt unser USP. Die zwischenmenschliche Intelligenz wird eine KI hoffentlich nie ersetzen können. Allerdings unterstützt uns KI bei repetitiven Prozessen, wie du schon sagst. Wir nutzen es als Werkzeug, beispielsweise bei der Analyse von größeren Datenmengen. Daher ist unser Ansatz, KI zu nutzen, um die Execution zu optimieren, während wir uns auf das konzentrieren, was wirklich zählt, die persönliche und strategische Betreuung unserer Kunden.
Du hast eben gesagt, die Kundenakquise liegt da im Wesentlichen bei dir. Also der einfache Fall ist sicher, es kommt bei euch aus dem eigenen Investmentbanking herübergeflogen. So, wenn das nicht der Fall ist, dann musst du raus. Wer sind die Dienstleister, wer sind vielleicht auch direkte Kunden, die euch direkt ins Spiel bringen?
Wenn wir neue Mandate akquirieren, sind für uns zunächst erstmal die Anwälte als Hauptansprechpartner da. Die meisten Mandate entstehen über Empfehlungen der involvierten Anwaltskanzleien, die eben in der Vergangenheit mit uns gearbeitet haben und zufrieden waren. Auch aus dem Advisory-Ökosystem werden wir häufig angesprochen, nämlich von den Banken oder auch von spezialisierten Beratern, die uns gezielt in Prozesse einbinden, wo unsere Servicedienstleistung komplementär ist. Und letztendlich, wie du schon sagst, Kundenloyalität und Cross-Selling gibt es natürlich auch. Zufriedene Kunden kommen wieder. Sie bedienen sich ja häufig verschiedener Finanzierungsinstrumente. Ein Kunde, der eine Kapitalerhöhung begibt, gibt vielleicht auch einen Bond oder ähnliches. Und Cross-Selling ist für uns ein Thema, weil es einfach für einen Kunden massive Vorteile bringt. Allerdings ist es kein Zwang.
Habt ihr denn mit den Kunden tatsächlich direkt selbst zu tun? Und wenn ja, mit wem? Also ist das im Treasury aufgehängt oder auf CFO-Level oder wer sind dann eure Ansprechpartner?
Also wir sind grundsätzlicher integraler Bestandteil des Transaktionsteams und haben dadurch erstmal mit allen Parteien auch Kontakt. Die Frage der Intensität stellt sich je nach Kundentyp. Private Equity Firmen überlassen sehr viel der Koordination den Anwaltskanzleien und da ist dann der Kontakt besonders intensiv. Bei Corporates haben wir einen engen Austausch mit der CFO-Ebene und den operativen Teams. Diese flexible Einbindung ermöglicht es uns eben genau dort Mehrwert zu schaffen, wo wir das am besten beitragen können, wo das benötigt wird.
Jetzt ist das zwar kleiner, aber das haben Oligopole ja so an sich dann doch stark kompetitiver Markt. Wie schafft man es da, die Kundenbeziehungen zu halten? Ist das ein dauerndes Ziehen und Zerren und der eine holt mal diesen Kunden und macht dem anderen den anderen abspenstig? Oder sind das eigentlich im Markt relativ stabile Kundenbeziehungen, wo man weiß, der ist schon seit 10 Jahren bei der Deutschen Bank, der macht das schon seit 15 Jahren mit BNP Paribas, da brauche ich gar nicht versuchen und anklopfen?
Also grundsätzlich bestehen die Verbindungen schon langfristig. Natürlich gibt es da auch mal Abweichungen, aber generell ist der Dealflow schon stabil, besonders bei den Private Equity Häusern. Und auch bei Corporates habe ich die Erfahrung gemacht, dass gerade unser Bereich so technisch ist, ist häufig eine Blackbox für den Kunden. Und sie sind dann häufig sehr dankbar, wenn sie sich wohl aufgehoben fühlen und wissen, diese Arbeit liegt in guten Händen. Damit haben wir sehr stabile Kundenbeziehungen.
Immer wichtig sind die transatlantischen Kapitalmarktthemen, weil sie nicht nur auf der Kundenseite natürlich immer die Herausforderung bergen, wo hole ich mir überhaupt mein Kapital, sondern auch auf der ökonomischen Ebene eine immer wichtigere und ja auch zunehmend schwierige Rolle spielen. Du hast dich persönlich in dem Feld auch engagiert, da würde ich auch gerne noch mal kurz mit dir drüber sprechen, bist nämlich im Vorstand der Atlantikbrücke. Was hat dich da hingetrieben und was treibst du da?
Mit der Atlantikbrücke bin ich schon wirklich 2 Jahrzehnte verbunden. Angefangen hat damals alles mit deren Young Leaders Programm, was einfach ein ganz tolles Format ist, in dem man eine Woche lang 25 Deutsche, 25 Amerikaner zusammenbringt und über die Probleme der Welt diskutiert, dabei aber sehr enge Verbindungen knüpft mit Teilnehmern aus allen Bereichen, sei es Wirtschaft, Politik, Medien und Militär. Das sind einfach Einblicke, die man sonst überhaupt nicht bekommt in seinem täglichen Arbeitsleben. Und nach diesem Programm war ich als Alumni immer regelmäßig zu Veranstaltungen eingeladen, habe dann im Rahmen von der Morgan Stanley Mitgliedschaft auch die Bank vertreten bei der Atlantikbrücke und wollte mich einfach stärker einbringen und bin dann letztendlich eingestiegen in die Regionalgruppenleitung des Frankfurter Chapters gemeinsam mit meinem sehr geschätzten Kollegen Jürgen Konzelmann. Und dort haben wir so ein paar Säulen, ein paar Punkte, die wir regelmäßig betreuen. Und das eine sind unsere monatlichen Luncheons mit spannenden Guest-Speakern. Da hatten wir dieses Jahr beispielsweise Brian Lanzer zu Gast. Das war der frühere Kommunikationschef von Trump in der ersten Wahlperiode. Oder auch Personen wie Fritzi Köhler-Geib, die ein Vorstandsmitglied von der Deutschen Bundesbank ist. Oder auch den General Ben Hodges. Und darüber hinaus finden auch Strategy Sessions statt, die dann eher zum vertieften Austausch aktueller Fragestellungen genutzt werden. Und letztendlich ist mir in dem Zusammenhang auch die Nachwuchsförderung extrem wichtig. Das Einbinden der jungen Talente aus den jährlichen Young Leader Programmen liegt mir wirklich sehr am Herzen, denn damit stärken wir auch die nächste Generation von transatlantischen Führungskräften.
Die können wir zweifellos gut gebrauchen. Wenn wir nochmal da vielleicht ein bisschen den Bogen weiterspannen. Ich hatte gesagt, du bist ja schon eine ganze Weile im Markt unterwegs. Das heißt, du hast eine Menge erlebt. Du hast die ja im Rückblick ziemlich irre Phase miterlebt, die bis zur Finanzkrise 2007, 2008 führte. Du hast die Aufräumaktionen danach erlebt, die zu einer Nullzinsphase geführt haben. Du hast natürlich miterlebt, was sich seitdem tut, ob wir das im Osten sehen oder da, wo du deinen Blick besonders hinrichtest, im Westen, in den USA. Meine Frage, was hat aus deiner Sicht das alles für Auswirkungen auf den Dealflow, den wir aktuell sehen oder eben auch nicht sehen?
In den vergangenen Jahren haben sich die globalen Finanzmärkte aufgrund von Pandemie, Lieferkettenengpässen oder auch kriegerischen Auseinandersetzungen fast permanent in einer Phase von erhöhter Volatilität befunden. Investoren reagieren zunächst vorsichtig auf eine Erhöhung der Unsicherheit. Soll heißen, mit den Kursen geht es erstmal bergab, was sich dann auch in einem niedrigeren Dealflow widerspiegelt. Was wir allerdings beobachten konnten, ist, dass aus solchen Situationen ebenfalls Möglichkeiten für viele Unternehmen entstehen. So bedauernswert humanitäre Auswirkungen solcher Krisen haben oder sind, hat beispielsweise die Pandemie vielen Unternehmen aus der Pharmazie- und Medizintechnikbranche eine Beschleunigung des Wachstums ermöglicht. Eine ähnliche Entwicklung sehen wir aktuell zum Beispiel in der Rüstungsindustrie aufgrund des militärischen Konflikts in der Ukraine. Und von daher nutzen Investoren natürlich solche Gelegenheiten und entsprechend nimmt die Deal-Aktivität langsam wieder zu.
Das heißt, du bist hoffnungsfroh, dass wir bald wieder mehr Börsengänge, Kapitalerhöhungen, vielleicht auch öffentliche Übernahmen sehen?
Die kurze Antwort ist ja. Wir hatten ja Anfang des Jahres einen grundlegenden Optimismus, dass dieses Jahr wieder richtig gut wird bezüglich höherer Aktivität von M&A und ECM-Transaktionen.
Wo sind wir eigentlich fast am Anfang jedes Jahres?
Ja, was dann auch besonders durch die Zollentwicklungen in den USA einen gewissen Dämpfer erfahren hat. Das zweite Quartal war etwas ruhiger, aber wir gehen davon aus, dass die Aktivitäten zum Jahresende hin auch wieder zunehmen. So hat beispielsweise die jüngst angekündigte Übernahme des Generika-Herstellers Stada durch den Finanzinvestor Capvest gezeigt, dass der Markt durchaus auch für multimilliardenschwere Übernahmen offen ist. Und letztendlich bin ich optimistisch, dass es ohne größere Verwerfungen an den Finanzmärkten auch in Deutschland bis zum Jahresende wieder bergauf gehen wird.
Na, dein Wort in Gottes Ohr, da würden wir uns, glaube ich, alle drüber freuen. Vielen Dank, es war sehr interessant, wirklich einige Einblicke in einen Bereich, in den, glaube ich, die meisten von uns sehr selten reingucken und auch gar nicht so wahnsinnig viel von verstehen. Jetzt verstehen wir, glaube ich, besser, dass es auf diese Details hinten raus einfach ankommt, damit da nichts schief geht. Von daher ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung. Unseren Hörern sage ich natürlich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder, euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com